bedanke mich für die Einladung an diesen Ort und auch für die Art der Einführung und danke vor allem den beiden Einladern, Klaus Nellen und Silvia Stoller, mit denen ich ja seit langem verbunden bin. Ich möchte etwas zum Thema Gewalt sagen. Es wird ein philosophischer Vortrag sein. Philosophen zeichnen sich nicht dadurch aus, dass sie Geheimwissen haben und mehr wissen als andere. Es werden also keine Lösungsvorschläge angeboten. Und mir scheint es auch nicht erforderlich, dass ich fünfmal sagen muss, dass ich kein Gewaltfreund bin. Mir geht es um die Frage, was eigentlich Gewalt bedeutet, wie sie entsteht, wie man sie beurteilt oder wie man sie verschleiert. Der Haupttitel lautet Gewalt, Opfer, Verletzung. Dieser Titel brauchte eigentlich nicht zu warten auf den 11. September. Solche Fragen standen schon lange im Raum. Aber diese Ereignisse vom 11. September, die auch im Untertitel auftauchen, sind eine Aufforderung, die Fragen zu spezifizieren und sie neu zu durchdenken. Im Folgenden werde ich zu Beginn etwas thesenhaft und aporetisch eine Überlegungen zur Gewalt anstellen. Und zwar der Akzent, man kann verschieden auch als Philosoph herangehen, es ist eine Phänomenologie der Gewalt, dass im Mittelpunkt steht die Gewalterfahrung oder das Erleiden der Gewalt am eigenen Leibe und nicht so sehr die institutionellen oder normativen Beurteilungen und Eindämmungen der Gewalt. Mir scheint, dass man bevor die zahlreichen Mechanismen der Abwehr, der Ablehnung, Beurteilung, Deutung einsetzen, einiges über diese Erfahrung selbst zu sagen ist. Der Untertitel Humanismus und Terror, der ein Vorschlag war, den ich angenommen habe, verweist natürlich auf eine Schrift von Merleau-Ponty, die nach dem Zweiten Weltkrieg entschieden, als der Kalte Krieg im Ausbruch war, Humanismus und Terror. Dieser Titel, das Buch ist, seitdem ist einige Zeit vergangen, aber der Titel verweist immer noch auf ein Problem, nämlich auf das Problem, dass wir dazu neigen, eine als böse deklarierte Gewalt zum Vorwand zu nehmen für eine humane oder gute Gegengewalt. Gegen diese Art von Zweiteilung werde ich mich im ganzen Vortrag wenden. Mir scheint ein Problem der Gewalt darin zu liegen, dass sie ansteckend ist. Sie ist ein Infekt, enthält einen Infekt, von dem man sich sehr schwer lösen kann. Ich werde nun in sechs Punkten einige Gesichtspunkte zur Gewalt, einige Fragen, Aporien zur Gewalt entwickeln und anschließend einige Bemerkungen zum 11. September anschließen, die nur bestimmte Gesichtspunkte noch einmal auf die Aktualität hin unterstreichen. Mein erster Punkt ist mir eine These. Er betrifft die Sinnlosigkeit der Gewalt in einem ganz dem Philosophen nahekommenden Sinn, also die These, die ich im Folgenden auch erläutern möchte, begründen möchte, Gewalt als solche hat keinen Sinn. Sie ist ein Fremdkörper. Das trifft die meisten Philosophien, also es gibt keine Hermeneutik der Gewalt, die Gewalt sozusagen in Verständigungszusammenhänge einfügen kann. Auch die Phänomenologen mit ihrer Intentionalität reichen dort nicht weit genug. Und es fallen auch aus die großen Erklärungsmodelle, die immer wieder versuchen, der Gewalt einen Sinn zu geben, sei es eine religiöse Sinngebung, eine individuelle, kollektive oder etwa eine geschichtliche, dass man sagt, es sind sozusagen die Splitter der Weltgeschichte, wo der Weltgeist sich entfaltet. Früher war es die Weltrevolution. Es gibt eine Menge von Versuchen, an denen die Philosophen auch mitgewirkt haben, Versuche, der Gewalt einen Sinn zu geben, sie im schlechten Sinne zu rationalisieren. Das ist meine erste These, die im Folgenden ich weiter erläutere. Gewalt als solche hat keinen Sinn. Der zweite Punkt betrifft die kulturellen und symbolischen Aspekte der Gewalt. Es gibt ein altes Klischee, man kann fast sagen ein altehrwürdiges Klischee, wenn Klischees altehrwürdig sein können, dass man die Gewalt blind nennt, roh nennt oder gar tierisch. Es kommt immer wieder, die Gewalt ist etwas tierisch. fängt in der Antike schon an, bei Cicero oder noch davor. Es gibt den Logos, die Vernunft, die Rede. Und menschlich ist, dass man Konflikte austrägt in der vernünftigen Rede, während die Tiere gebrauchen die Gewalt, weil ihnen diese Vernunft abgeht. Gegen diese Sichtweise möchte ich mich wenden, weil sie die Gewalt verharmlost. Die Gewalt ist ein menschliches Phänomen. Wir wissen aus der Verhaltensforschung auch, dass Tiere in dieser Weise nicht aufs Ganze gehen. Und diese Art von Gewalt, die der Mensch übt, keinesfalls tierisch ist, sondern eine sehr spezifisch menschliche. Das bedeutet, dass die Gewalt immer in der Kultur auftritt, nicht ein Zurücksinken auf sozusagen einen bloßen Naturzustand, sondern die Gewalt, mit der Gewalt bewegen wir uns sozusagen auf der Schwelle von Natur und Kultur, wo die Kultur als eine Formung des Lebens in Frage steht, aber es ist kein einfacher Rückfall. Damit wende ich mich gegen Barbarisierungsthesen, dass man sagt, je archaischer und barbarischer, desto mehr Gewalt. Wir haben ja das 20. Jahrhundert erlebt, wo wir mit allen Mitteln der Technik und der eingesetzten Intelligenz Gewalt organisiert haben, in einem Ausmaß, wie es die sogenannten Barbaren gar nicht mal konnten. Kulturell bedeutet auch, dass man den Krieg nicht mit vitalistischen Etiketten versehen sollte. Wenn man beim Zweiten Weltkrieg war es schon nicht mehr ganz so, beim Ersten Weltkrieg, dieser Ausbruch wurde begleitet von bestimmten Qualifizierungen, die man der Natur entnahm, eine Naturkatastrophe, das Leben setzt sich wieder in Bewegung und so weiter. Man versucht, geht auf ein Leben zurück, wo es die Natur durchbricht, in dieser Ambivalenz, die darin liegt. Also dagegen, die Kultur ist, die Gewalt ist kulturell, sie gehört zum menschlichen Zusammenleben. Und das bedeutet auch, die Gewalt ist symbolisch verfasst. Es gibt Rituale, Praktiken, Taktiken der Gewalt. An erster Stelle das Kriegsrecht. Das Kriegsrecht ist ja eine merkwürdige Mischung. Man sagt entweder Recht oder Krieg. Aber es gibt merkwürdigerweise ein Kriegsrecht, ja, und es war auch sogar eine Errungenschaft in der frühen Neuzeit, dass man dazu überging, einen Krieg offiziell zu erklären. Ein Krieg wird geführt. Es ist nicht einfach ein Gewaltausbruch. Das betrifft aber nicht nur den Krieg, sondern es betrifft alle Formen von der Gewalt. Sie werden gedeutet als Beleidigung, als Mord, als Tod, als Kriegshandlung, als Terrorakt. Schon Hobbes in der frühen Neuzeit weist darauf hin, also Mord und Totschlag, es wird etwas als Mord gewertet. Etwa in unseren Ländern wird ein Soldat nicht als Mörder verfolgt, wo er ja auch Menschen umbringt. Also es ist nicht die reine Tat der Gewalt, sondern in welchem Rahmen sie auf sich abspielt, wie sie gedeutet, verstanden wird. Eine Kriegshandlung oder auch eine revolutionäre Handlung, wo in einem bestimmten Rahmen die Gewalt interpretiert wird. Diese Symbolik ist auch zu finden in dem Attentat auf das World Trade Center. Da ist natürlich ein Symbol getroffen. Das ist auch ein eminent symbolischer Akt. Darüber ist auch sehr viel ja schon geschrieben worden. Es ist ja nicht, dass man diese Gebäude zerstört. Also daran stirbt Amerika nicht. Zwei Bürogebäude weniger. Es ist nicht mal die Toten als solche, sondern das Symbol, was man trifft. Zu dieser symbolischen Form der Gewalt gehört auch die Benennungspolitik. Die Politik fängt schon damit an, wie man eine Gewalt qualifiziert. Ich nehme zwei Beispiele oder drei. Als der Ungarnaufstand war, 1956, gab es einfach zwei Etikettierungen, die betrafen die Gewalt auf beiden Seiten. Die einen sagten, es ist ein Volksaufstand. Und die anderen sagen, es ist eine Konterrevolution. Schon die Beurteilung hat Folgen. Zum Beispiel, Nagy wurde verscharrt, schlimmer als ein Krimineller, weil es eben eine Konterrevolution war. Also schon die Benennung ist wichtig. Oder nehmen Sie die Armenier, bis heute dafür kämpfen, dass man ihnen ein Genozid, also sie leben ja nicht mehr, es hier kommt ja sehr reichlich spät, dass ihnen zugebilligt wird, dass es ein Genozid war. Und Sie wissen, wie die türkische Regierung mit aller Kraft dagegen angeht. Also was heißt symbolisch? Es hat gar keine unmittelbaren materiellen Folgen, es wird keiner lebendig, aber das Geschehen selber bekommt eine bestimmte Beurteilung und den Opfern oder den Nachkommen der Opfer wird auf diese Weise Genüge getan. Oder ein anderes näher liegt noch Beispiel aus der Nähe, als in Bosnien der Krieg war, war ein Disputpunkt, das betrifft Benennungspolitik, ob man das als ethnischen Konflikt betrachtet oder als Genozid. Das war also ein Punkt, wo man fast wie zwei Sprachregelungen, das ist ein typischer ethnischer Konflikt, wo man hinzufügte, der Balkan ist halt so, die gehen immer aufeinander los. Auch solche wie Gräfin Dönhoff sind dort aus ihrer Rolle gefahren, haben solche doch klischeehaften Urteile über einen Teil Europas gefällt und die anderen sagen Genozid. Und dann kam das sofort natürlich das Wort in Deutschland, Genozid ist leider schon besetzt, das war die Vernichtung der Juden, das Wort darf man nicht nochmal gebrauchen. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Ich wollte jetzt nur darauf hinweisen, wie wenig das also tierische Gewalt ist, sondern wie weit kulturelle und symbolische Gewalt, die Gewalt wird als solche geübt in bestimmten, sogar in bestimmten Bahnen und Regeln. Der dritte Punkt, das ist eigentlich der zentrale Punkt, der auch in meinem Titel ganz zentral auftritt, die Gewalt als Verletzung. Man kann die Gewalt verschieden betrachten und überhaupt sie fassen. Also mein Versuch ist, die Gewalt, zu fragen, was eigentlich Gewalt in ihrem Kern ist, die kann vieles andere auch sein, ist eine Verletzung. Das lateinische Wort violentia hat auch dieses Violare, das Verletzen drin. Das deutsche Wort Gewalt ist ja so vieldeutig. Lateinisch müsste man sagen, eins ist potestas, Amtsgewalt, ist Gewalt oder potentia als Macht. Also das deutsche Wort Gewalt ist sehr vieldeutig. Wenn man es lateinisch sagt, violentia, ist es eindeutiger und ich übersetze das also mit Verletzung, Gewalt als eine Form der Verletzung. Die Verletzung unterscheide ich von einer Beschädigung von etwas. Dinge werden beschädigt. Verletzung setzt voraus, dass etwas jemand er selbst ist, eine gewisse Integrität hat. Das Wort kriegsbeschädigt geht mir eigentlich immer etwas nah. Also die Franzosen sagen viel treffender, mutilé de guerre, also einer, der verstümmelt ist durch den Krieg. Kriegsbeschädigt ist schon ein merkwürdiges Wort. Verletzung ist auch mehr als eine Verletzung von Vorschriften, sondern ist eine Verletzung von fremden Ansprüchen. Und das möchte ich im Folgenden erläutern, nämlich die drei Aspekte benenne, die bei dieser Verletzung eine Rolle spielen, die allesamt schwierig, problematisch ist. Das erste ist die Frage, wem geschieht Gewalt, ist die Frage nach dem Opfer. Das zweite betrifft das Wie der Gewalt, die Tat selbst, wie die zu beschreiben ist. Und das dritte, ich setze es an dritte Stelle, das Wer, der Täter. Ich beginne mit dem Wem, also dem Gewalt geschieht. Gewalt hat einen Adressaten. Darauf ist auch sprachlich zu achten. Wir sagen ganz gern, ich töte jemanden. Das sieht aus wie ein Gegenstand, an dem ich eine gewisse Gewalt verübe. Man müsste alle Gewaltakte mit einem Dativ versehen. Jemandem wird Gewalt zugefügt. Also Karl Bühler, der alte Wiener Sprachpsychologe, sprach da von einem Adressendativ, also ein Dativ der Adressierung, der Anrede, jemandem wird etwas zugefügt. Das bedeutet zugleich, wenn man diesen Adressaten der Gewalt in Betracht zieht, das bedeutet, dass das Gewaltgeschehen mehr ist als ein Fall, der vom Standpunkt eines Dritten beurteilt wird. Das Opfer droht schon zu verschwinden, wenn man von vornherein die Gewalttat betrachtet als einen Rechtsfall oder als einen moralischen Fall, wenn man eine Stufe weitergeht. Das Opfer verschwindet dann sozusagen in der Tat, in dem zu beurteilenden Tatbestand und in der Verurteilung des Täters. Das Opfer verschwindet. Ich habe das früher schon so formuliert und fand neulich im Falter doch eine Notiz, die das sehr bestätigt. Auch manchmal stellen Philosophen doch auch Fragen, die in der Praxis dann auch auftreten. Dort hieß es, dass man sich Gedanken darüber macht, dass das Opfer nur noch zum Zeugen, zur Auskunftsperson für den Staat wird, der den Hüter, der das Recht hütet. Und dann, ich zitiere von höchster Stufe, Roland Miklauf, kennen Sie wahrscheinlich, Sekretär im Justizministerium, dort heißt es, das Opfer wird aus dem Strafrecht verdrängt, also von höchster Warte beurteilt. Und es werden auch viele Fälle gebracht, wo das Opfer sozusagen den Anlass gibt für das Urteil, aber dann kaum noch eine Rolle spielt. Also ein besonders, im Fall fand ich ein besonders markantes Beispiel, das also schon etwas komisch klingt. Also eine Frau, die zusammengeschlagen wurde auf der Treppe und ein Auge verlor, bekam als erstes eine Rechnung von der Hausverwaltung, sie möge die Reinigung der Treppen von den Blutspuren erledigen. Also das ist ein echt besonders krasser Fall, dass also das Opfer, das Ganze läuft in eine ganz andere Richtung schon, Wiedergutmachung. Als erstes, dass das Opfer eine Rolle spielt und das Opfer nicht verschwindet hinter der Tat. Die erste ideologische Verbrämung der Gewalt besteht darin, ich sage es noch einmal auch sprachlich, dass dieser Dativ, ich tue jemandem Gewalt an, verschwindet, indem man diesen Wem in ein Zielobjekt verwandelt. Ich nehme ein Beispiel aus der großen klassischen Tradition, also John Locke, einer der Urväter des Liberalismus. Dort heißt es an einer Stelle in dem Second Treatise of Government, wenn jemand mich angreift, also er geht aus von einem zivilisierten Zustand, einem Staat, wenn jemand mich angreift, dann sinkt er herab auf den Naturzustand, da kommen schon die Tiere, und dann heißt es auch tatsächlich, man kann ihn zerstören wie ein wildes Tier. You may destroy him like a beast. Also ist nichts mehr von, der Gegner ist nicht mehr noch jemand, dem auch Gewalt geschieht, sondern er sinkt herab auf etwas, das man zerstört. Also nicht mal tötet, sondern zerstört ist. Also noch was wie ein Ding. Deshalb, dass Gewalt jemandem geschieht, dass es einen Adressaten hat, ist ein Gesichtspunkt, der überhaupt nicht selbstverständlich ist und der von vornherein eine ganz bestimmte Konstellation schafft. Der zweite Aspekt betrifft das Wie der Tat. Hier neigt man auch dazu, leicht mit subtilen Unterscheidungen zu kommen, etwa körperliche und seelische Gewalt oder reale und symbolische Gewalt oder wie immer man das nennen mag. An dieser Stelle plädiere ich dafür, von einer leiblichen Existenz des Menschen auszugehen, die eine durchgängige Sphäre der Verletzlichkeit schafft. Leiblich in der Welt existieren heißt vieles. Leib bedeutet vieles, Bewegungsorgan und alles Mögliche. Sinnesorgane, bedeutet aber auch die Verletzlichkeit. Leiblich existieren heißt, ich bin dem fremden Zugriff auch der Gewalt ausgesetzt. Und diese Verletzlichkeit, dort kommt man mit dem kartesianischen körperlich-seelisch schon nicht zurecht. Das betrifft den eigenen Leib, der auch rechtlich eine große Rolle spielt. Es gibt ganz früh die Habeas Corpus Akte, du hast einen Körper, also wo der Leib hineinkommt. Die Sphäre der Verletzlichkeit betrifft zum Beispiel die Kleider. Es gibt einen Zwang zur Entkleidung, was einmal mit der Entwürdigung haben kann. Wir haben immer diese Geschichten. Ausländer werden behandelt, nicht immer geplagt, gefoltert oder was, sondern sich entkleiden müssen, vielleicht vor den eigenen Kindern. Also die Kleider gehören zur leiblichen Verletzlichkeit, das ist eine seelische Grausamkeit oder körperliche. Dazu gehört dann wahrscheinlich dann auch das Haus, der Wohnungseinbruch. Das Recht auf die eigene Wohnung ist da eines der ältesten. Zur Gewalt gehört dann auch die Vertreibung aus der Heimat, dass man das eigene Land verlassen muss, oder Sprachverbote, etwa im Dritten Reich, wo die Polen ihre eigene Sprache nicht gebrauchen durften. Also all das schafft eine solche Welt der Gewalt, dass man mit Unterscheiden körperlich oder geistig, ist das nur wieder geistige Gewalt oder was überhaupt nicht hinkommt. Das Sprechen gehört ja auch zur leiblichen Existenz. Also ich plädiere dafür, auszugehen von einer Sphäre der Verletzlichkeit. Und darinnen, es sind natürlich Unterschiede zu machen, aber die würde ich nicht kartesianisch machen, wie körperlich-seelisch, sondern es gibt eher eine periphere oder mehr eine zentrale Gewalt. Die Gewalt kann tiefer gehen, es kann ein aufdringlicher Blick sein, eine anzügliche Bemerkung oder es kann zur Handgreiflichkeit kommen, bis zur Aggression. Das sind Unterschiede, aber es gibt eine Sphäre. Ein Blick kann schon eine, sozusagen wie eine Ouvertüre sein zu einem Gewaltakt. Es gibt ein gereiztes Klima in der Öffentlichkeit, auch gerade in Großstädten, wo ein solches Klima sich anbahnt, schon in den Blicken. Man kann weiter unterscheiden zwischen direkter und indirekter Gewalt. Etwa Repressalien, das ist eine der ältesten Formen, dass man nicht, wenn man den Täter nicht bekommt oder das Opfer nicht bekommt, dass man dann die Angehörigen belangt, also Geiseln nimmt und so weiter. Das wäre direkte und indirekte Gewalt. Und schließlich wäre zu unterscheiden zwischen aktueller und struktureller Gewalt. Das betrifft etwa aktuelle Gewalt ist die Situation, die leibliche Situation. Habituelle Gewalt ist eine Gewalt, die sozusagen in die Dinge eingeht, die sich verkörpert. Zum Beispiel Zwangsarbeit ist eine Gewalt, aber die nicht jetzt immer wieder neu geschieht, sondern sozusagen einen Rhythmus bekommt, bis hin zum Stundentag. Der militärische Drill ist auch eine strukturelle Gewalt. Der Körper wird in eine bestimmte Form gebracht. Oder nehmen Sie die Stigmatisierung, die ja eine uralte Form ist, also der Judenstern, aber nicht nur er. Und auch der ist ja schon sehr alt, nicht vor den Nazis erfunden. Auch Päpste waren nicht so schrecklich viel besser in vielen Fällen. Stigmatisierung wie ein typisches Beispiel für strukturelle Gewalt. Es wird nicht jemand als Einzelner angegriffen, sondern er wird als Mitglied einer Gruppe dazu gezwungen, alltäglich sich kenntlich zu machen und sich dadurch sozusagen herauszustellen aus der Allgemeinheit. Das betrifft, wären also Gesichtspunkte, wie man die Tat behandeln könnte. Und die dritte Frage ist nun die Frage nach dem Täter, nach dem Verantwortlichen. Auch hier möchte ich etwas bremsen. Man kann zunächst die Frage stellen, handelt es sich um Gewalttaten oder ein Gewaltgeschehen? Der Krieg etwa ist nur eine Summe von Taten. Oder ist es ein Geschehen, das, wo viele Einzelhandlungen ineinander greifen und eine eigene Dynamik entwickeln? Ich würde sagen, bei der Gewalturteilung, es gibt eine Art von Juridisierung und Moralisierung der Gewalt, wo man immer mit einem Gewalthaber rechnet oder einem Machthaber. Foucault hat darüber gesprochen, dass gerade die moderne Gewalt, also die gegenwärtige Gewalt, sich vielmehr dadurch auszeichnet, dass sie sich anonymisiert, dass sie nicht im Einzelnen fassbar ist, dass es also nicht den großen Machthaber hat, den man angreifen kann, sondern weiß eigentlich nicht, wen man angreifen kann. Es gibt also das Problem der Anonymität. Das Einzige, was ich sagen würde, man kann nicht so weit gehen, dass man die Gewalt als bloßes Gewaltgeschehen betrachtet. Dann hätten wir bloße Operationen, die wir beobachten, und das Opfer und die Teilnahme an der Gewalt würde dann ganz einfach verschwinden. Ein kurzes Wort übrigens noch zur Beobachtung, die neutrale Beobachtung. Die Beobachtung steht so hoch im Kurs, also ist eigentlich der Hauptoperationsbegriffe in der Systemtheorie. Beobachtung ist keineswegs eine unschuldige Sache. Ich habe nur zugeschaut. Sie wissen genau, dass es auch im Gesetz den Schuldtatenakt der Unterlassung gibt, wo Sie nicht sagen können, ich habe ja nur zugeschaut, sondern wo Ihnen zugemutet wird, in Ihren Kräften in einer Situation einzugreifen. Also der neutrale Beobachter ist ein Konstrukt. Unter bestimmter Rücksicht kann ich mich auf diese Position begeben, aber es ist nicht etwa ein natürlicher Akt. Ich bin nicht einfach ein Beobachter, nur weil ich nicht unmittelbar verwickelt bin. Indirekt bin ich auch verwickelt, wenn ich Zeuge wäre eines Gewaltaktes. Das ist ja ein Problem, das auch immer wieder besprochen wird, dass gerade in Großstädten viele Gewalt schieht und man schaut weg. Und das ist durchaus ja auch rechtlich belangbar, wie gesagt, im Rahmen des Zumutbaren. Jemand muss nicht selber sein Leben gefährden, das kann kein Recht verlangen, aber er muss in seinen Kräften tun, um zu verhindern. Also Beobachtung ist nicht einfach eine Neutralität, die an solche ergibt, sondern man nimmt einen Standpunkt ein des Beobachters, was unter bestimmten Rücksichten natürlich einen Sinn hat. So viel also zur Gewalt als Verletzung, wo es ein Opfer gibt, eine bestimmte Ausführung der Tat und einen Täter. Der fünfte Punkt betrifft eine spezielle Frage, die ich vorhin schon kurz angedeutet habe, die Frage nach der Anonymität und der persönlichen Zurechnung. Also in welchem Maße können wir von einem Täter sprechen? Dieses Problem wird oft, wie man zitiert, nach dem methodischen Maß beurteilt zwischen Individualismus, also es gibt individuelle Gewalttäter, oder ein Holismus oder ein Kollektiv auf der anderen Seite, wo der Einzelne sozusagen im Ganzen verschwindet. Ich denke, dass diese Doppelperspektive in keiner Weise ausreicht. Das, was wir haben, ist wie bei jeder sozialen Handlung eine Verflechtung von eigenem und fremdem Verhalten. Und das betrifft auch die Gewalt. Also eine Verflechtung, eine Überschneidung von eigenem und fremdem. Den Begriff finden Sie bei Merleau-Ponty, Entrelac als Verflechtung, aber auch bei dem Soziologen Norbert Elias, der gegen diese Annahme, da gäbe es Individuen, die irgendwie zusammenstößen und Verträge abschließen, davon ausgeht, dass man zunächst verflochten ist mit den anderen durch Familiensituation, auch Zugehörigkeit zur Gruppe und zur Tradition. Das bedeutet für die Gewalt, dass die Gewalt, dass es so etwas wie ein soziales Feld gibt, auch ein, nicht mal soziales Feld, auch ein Feld der Gewalt, in dem Opfer, Mitopfer, Täter und Mittäter auf verschiedene Weise miteinander verflochten sind. Also Mittäter, jemand kann sich so mitreißen lassen, verführen lassen oder wie immer. Es gibt die Mitopfer und es gibt das Verhältnis von Opfern und Tätern, die ebenfalls im sozialen Feld angehören. Und das ist ein besonders schwieriger Punkt, gegen den man sich eigentlich sträubt. Aber gerade von denen, die auch über die KZs geschrieben haben, wie etwa Semprun, der selber im Buchenwald gesessen hat, schreibt über die Komplizenschaft. Er schreibt ganz genau, wie ein Teil von ihnen natürlich kooperiert hat, um das Schlimmste zu verhindern. Aber sie haben einfach einige ihrer Mitgefangenen in den Tod geschickt. Und Semprun geht in keiner Fall, ideologisiert das nicht, sagt, es war die gute Gewalt, wir konnten nicht anders, sondern er sagt genau, das war eigentlich das Gemeinste daran, dass die Opfer noch zu Tätern gemacht wurden. Also das ist also diese Verquickung von Opfer und Täter, dieses, dass sie ganz gegeneinander stehen, wie sie sein, die gute und die böse Welt, ist eine Konstruktion, die in vielen Fällen überhaupt nicht geht. Das soziale Feld hat auch eine Menge von Verflechtungen. Diese strikte Alternative, der eine hat die Macht, der andere die Ohnmacht, ist ein Grenzfall. Daraus übrigens eine Seitenbemerkung. Man sollte auch, wenn ich das sage, dass die Opfer auf gewisse Weise beteiligt sind, mir scheint es auch völlig falsch, dass man sozusagen den Opfern ein moralisches Übersoll abverlangt. Dann heißt es, auch die Juden waren ja. Also als müssten die nun besondere Heilige sein, um nicht verfolgt zu werden. Ein Opfer ist ein gewöhnlicher Mensch und nicht ein Heiliger oder ein Held, der herausragt, sondern auch ein gewöhnlicher Mensch mit all seinen Grenzen hat das Recht, von dieser Verfolgung verschont zu werden. Es gibt also gewöhnliche Opfer. Neigung ist dazu, das Opfer als solches eben sozusagen heilig zu sprechen. Es gibt außerordentliche Fälle natürlich, die ungeheuer viel riskiert haben, was man auch beachten sollte und nicht sozusagen alles in Grau tun. Aber am Anfang ist trotzdem ein soziales Feld. Das bedeutet auch, dass es ein gewisses Klima der Gewalt gibt, an dem man teilnimmt, oft ohne es zu merken. Das andere, was auch die Anonymität der Gewalt gibt, ist eine Frage, der betrifft die Technologie der Gewalt, die wir heute in Betracht ziehen müssen, dass es Gewaltmechanismen und Gewaltoperationen gibt, die sich also in einer großen technischen Distanz bewegen. Nehmen Sie nur die Kriegsgeschichte, am Anfang Söldnerheere, dann Volksheere, wo man noch aufeinander losgeschlagen hat und noch wenigstens sah, wenn jemand blutete. Und was wir heute haben bei den Luftkriegen, das sind Kriegsingenieure, die nicht mehr sehen, was sie tun. Das ist ein Problem, wo das Opfer zu einem fernsten Opfer wird. Das fordert eine Moral, ich sage es mal, eine Telemoral, eine Moral, die auch Fernwirkungen bedenkt, da systematisch bedenkt. Wenn man das nicht in Betracht zieht, dann kann man, was Baudrillard, muss man ihm recht geben, dass der Krieg auf dem Fernsehschirm, etwa der Golfkrieg auf dem Fernsehschirm, sich abgespielt hat, wenn man nur den unmittelbaren Handlungsraum nimmt, dann besteht die Gewalt ja nichts anderes, da jemand auf den Knopf drückt. Das ist so weit entfernt von leiblicher Kriegsgewalt oder auch was ein Verbrecher früher riskiert hat. Das ist sozusagen auf dem abgehoben davon. Und wenn man es so nimmt, der reine Knopfdruck, das lässt sich auch nachspielen. Und inzwischen hat man ja auch einiges erfahren, wie es auch Spiele gab, auch auf das World Health Center, also auch auf große Ziele loszugehen mit Angriffen. Und ein Problem ist, dass die Technologie der Gewalt durch die Ablösung von der konkreten Situation die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Fiktion verwischt. So dass man, wie man sagt, ich weiß eigentlich nicht mehr, was ich dort tue. Und Baudrillard hat es natürlich immer wie immer so auf die Spitze getrieben. Natürlich sind die Opfer im Irak nicht auf dem Bildschirm gestorben, aber es ist etwas daran, wenn man rein die Situation selber nimmt, ist es eine sehr vermittelte Tätigkeit, die eine auch eine Inbetrachtziehung von komplexen Vorgängen erfordert. Der nächste Punkt, das wäre der fünfte Punkt, betrifft die Beurteilung der Gewalt vom Gesichtspunkt der Normalität und der Singularität, also wie singulär ist Gewalt, wie normal ist sie.